Hallo, liebe Gemeinde. Ich möchte euch an meinen Gedanken teilhaben lassen, weil mich sehr lange schon bewegt hat der Satz: Dieses tut zu meinem Gedächtnis. Wir feiern ja in der Gemeinde regelmäßig das Abendmahl einmal im Monat und ich denke, das ist auch sehr gut so, denn Jesus hat uns damit selber beauftragt. Und in Lukas 22, Vers 19 steht: Jesus nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dieses tut, immer wieder, zu meinem Gedächtnis. Jesu Auftrag, tut dies zu meinem Gedächtnis, hat mich echt lange nicht mehr losgelassen. Also er hatte mit Sicherheit ein gutes Gedächtnis und mal so nebenbei, ne, auch er musste ja lernen, als er hier als Mensch auf der Erde war, ihm ist das auch nicht zugefallen. Aber hier bedeutet Gedächtnis natürlich nicht das Gehirn, sondern das Gedenken. Also dass wir an ihn denken, an das, was er für uns getan hat, wenn wir zum Abendmahl gehen. Und in der Sprache der Bibel, also in dem Ursprungswort, bedeutet das Gedenken nicht nur, ich erinnere mich daran, sondern auch, ich mache mir bewusst, ich vergegenwärtige, was dahinter steckt, was alles dahinter steht. Und wenn Jesus uns so ausdrücklich dazu auffordert, dann steckt da mit Sicherheit viel hinter. Also woran genau sollen wir denken, wenn wir das Abendmahl einnehmen oder besser, woran können wir alles denken? Und ein bisschen war diese Predigtvorbereitungszeit wirklich faszinierend. Ne, Gott ist groß, der lässt uns nicht allein. Das rödelte ja schon eine ganze Weile in meinem Kopf. Und vor 2 Wochen kam Pastor Abby und predigte über sei du, also über deine Identität, die Jesus uns verleiht, eine neue, stärkere, starke Identität durch sein Opfer am Kreuz, wenn wir ihn annehmen. Und auch das ist für mich ein Bereich, an den ich denke, wenn ich zum Abendmahl nach vorne trete. Naja, und vor 1,5 Wochen war ein ICF-Lobpreisabend hier, sehr schön. Gepredigt hat Leo Bigger. Und ein Teil des Predigtthemas war das Abendmahl. Also haben sie es sehr schön, sehr nett für mich vorbereitet. Und ohne Zweifel ist das Abendmahl etwas sehr Besonderes. Ich komme ja aus der Landeskirche, war also im Konfirmandenunterricht und da habe ich gelernt, es heißt das heilige Sakrament des Abendmahls. Und so wurde auch damit umgegangen. Sehr respektvoll, sehr feierlich. Aber irgendwie, zumindest in dem Alter damals, fühlte es sich für mich ein bisschen an wie so eine Zeremonie, also nicht so lebendig. Und dabei bedeutet Sakrament eigentlich das Gegenteil. Wenn man mal in Wiki nachguckt, Wikipedia, als Sakrament bezeichnet man im Christentum einen Ritus, der als sichtbare Handlung eine unsichtbare Wirklichkeit Gottes vergegenwärtigt und daran teilhaben lässt. Und das kennzeichnet es schon wirklich ganz gut. An Gottes unsichtbarer Wirklichkeit teilhaben. Ich denke, das passt sehr gut zu dem, was Jesus seinen Jüngern und damit auch uns gesagt hat. Ich möchte einmal die Einsetzungsworte vorlesen, die wir immer sprechen vor dem Abendmahl. Die basieren auf den Bibelstellen in Matthäus 26, Lukas 22 und 1. Korinther 11. In der Nacht, da Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, sagte Dank, brach es und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Woran denken wir bei diesen Worten? Also sicherlich jeder auch ein bisschen anders. Aber die meisten, denke ich, daran, dass durch Jesu Opfer am Kreuz mir meine Sünden vergeben worden sind, wenn ich ihn als Herrn in meinem Leben im Glauben annehme. Und Halleluja, das ist riesig und sensationell. Falls man das vergessen hat, kann man mal im Alten Testament gucken, was für ein riesiger Aufwand an Opferzeremonien erforderlich war, nur um die Schuld zu bedecken, also auf so einen einigermaßen Status zu kommen. Und Jesus hat sie richtig weggenommen. Also so abschließend, als wären sie gar nicht erst da gewesen. Mit Jesus ist das Sündenproblem ein für alle Mal gelöst. Es gibt nur noch das Sünderproblem. Aber sobald ein Sünder zu Jesus kommt, wird dieses Problem aus der Welt geschafft. Und gleichzeitig, so als hätte man quasi wie im Urlaub all-inclusive gebucht, ermöglicht er uns damit den Eintritt in den Himmel. Also die Gewissheit, was passiert mit mir nach diesem Leben? Keiner hat Lust, in der Hölle zu schmoren. Und mit ihm habe ich die Gewissheit, dass mein Leben nach dem Tod weitergeht in einer Qualität, wie ich sie niemals gekannt habe, also viel besser. Und diese Gedanken, denke ich, gut, viele verdrängen das, aber irgendwann stellt sich das jeder. Spätestens dann, wenn ein Todesfall im Freundesfamilienkreis ist oder Krankheit zuschlägt. In Epheser 1, Vers 1 und 3 steht: An alle, die an Christus glauben, haben durch Christus den Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Und das ist riesig. Also im aktuellen Wortgebrauch würde man, glaube ich, echt berechtigt sagen dürfen: mega. Und doch steckt da drin noch viel mehr. Wir preisen hier im Lobpreis immer wieder Gottes Größe. Und das ist einer der Bereiche, wo man sie wirklich entdecken kann. Und wichtig, ich möchte mir auf überhaupt keinen Fall anmaßen, dass das, was wir heute hören oder was ich erwähnen möchte, abschließend ist. Es gibt noch viel mehr. Also, was haben wir alles durch Jesus bekommen? Einiges war schon lange, lange vor seiner Zeit auf der Erde angekündigt. Jesaja 53,5. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch das Brot, seinen Leib, haben wir Zugang zur Heilung in unserem Leben. Und durch den Wein, sein Blut, die Vergebung. 1. Korinther 11, Vers 25, haben wir ein bisschen gerade gehört. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Besiegelt durch mein Blut. Das ist viel wow und es ist aber auch sehr krass. Mir hat es sehr geholfen, im 3. Mose 17, Vers 11 dazu zu lesen. Da sagt Gott: Denn im Blut ist das Leben. Schon logisch, ne? Wenn es ausblutet, dann ist kein Leben mehr drin. Aber er meinte damit noch mehr. Denn im Blut ist das Leben, die Seele des Fleisches. Und ich, Gott, habe angeordnet, dass es auf dem Altar dargebracht wird, um euch von eurer Schuld zu befreien. Und weil im Blut das Leben ist, darum werdet ihr durch das Blut mit mir, dem Herrn, versöhnt. Und das in Verbindung mit dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Okay, neuer Bund klingt super, aber was ist überhaupt ein Bund? Ursprünglich bedeutet das Wort Bund ein Rechtsverhältnis, also eine Art Vertrag, oft unter Gleichberechtigten, manchmal aber auch zwischen einem stärkeren und einem schwächeren Partner. Aber Vertrag ist Vertrag, beide gehen dabei eine Verpflichtung ein. Und auch wenn einer ganz viel und der andere nur ganz wenig geben kann, kommt es doch darauf an, dass jeder seins treu einhält. Der Bund zwischen Gott und seinem Volk ist eben nicht ein Vertrag zwischen gleich starken Partnern. Die Initiative ging von Gott aus. Er hat mit Einzelnen oder eben auch mit seinem ganzen Volk Israel ein besonderes Verhältnis aufgenommen. Das bekannteste von, denke ich, ist, wo Gott auf dem Berg Sinai mit Israel den Bund schloss. Und dabei hat er große Verheißungen abgegeben für das Volk Israel. Landeinnahme und Nachkommen zum Beispiel. Und vom Menschen her war die Verpflichtung, dass sie sich treu an ihn und seine Gebote halten. Naja, wie gut das geklappt hat, wissen wir. Also Israel neigte zum Götzendienst, es gab soziale Ungerechtigkeit, der Bund wurde immer wieder gebrochen. Und zu einer dauerhaften Umkehr von sich aus waren die Israeliten nicht fähig. Also die waren halt auch nicht besser oder unproblematischer als wir. Und dann gibt es die prophetische Zusage des neuen Bundes, wo Gott Bedingungen schaffen will, die es uns ermöglichen, dass wir es erfüllen können. Das ist angekündigt schon in Jeremia 31. Und diese Zusage wurde dann mit Jesus Wirklichkeit. Er wurde mit seinem Tod am Kreuz der Begründer des neuen Bundes. Und das Sensationelle, vorher waren das immer Verhältnisse, Verträge sozusagen zwischen Gott und Israel. Aber mit Jesus sind wir mit im Boot. Gültig für alle Menschen. Und damit ist dieser neue Bund revolutionär. Zum einen so geschaffen, dass die Verpflichtungen menschlicherseits eingehalten werden können, mit Gottes Hilfe. Und zum Zweiten gültig für die Israeliten und alle anderen. Sind wir bessere Menschen als die Israeliten damals? Ich fürchte, nein. Aber wir sind besser dran. Wir können, wenn wir versagen, uns was Schlimmes passiert, wir sündigen, auf der Stelle umdrehen zu Jesus und das vor ihn bringen. Und getreu dem 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, eben nicht verloren geht, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Oder ganz kurz und knackig in Römer 10, Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also das ist dann quasi auch noch beim letzten Atemzug möglich. Aber der arme Mensch, was hat er in seinem irdischen Leben dann alles verpasst? Also woran können wir noch denken, wenn wir das Abendmahl einnehmen? Dafür lohnt es sich, wenn wir in Epheser, in den Briefen Kapitel 1 bis 3 mal stöbern, und ich kann es echt von ganzem Herzen empfehlen, die immer mal wieder zu lesen, denn dort offenbart sich sehr viel von der Autorität, die Jesus uns übergeben hat oder zur Verfügung stellt. Lasst mich vorab ein kurzes Beispiel bringen. Okay, das hinkt, aber dafür, glaube ich, kann das jeder nachvollziehen. Entweder erkennt es von sich selber oder aber zumindest von Menschen aus seiner Umgebung. Ich bin eigentlich bewegungsbegeistert, also kein Hochleistungssportler, aber wenn ich mich bewege, regelmäßig Sport mache, fühlt sich mein Körper deutlich besser an, das Gehirn funktioniert besser und mein Geist ist wacher. Nun liegt aber der sportliche Teil in meinem Leben total brach. Arbeit, Gemeinde und verschiedene andere Sachen und zack, die Zeit ist weg und damit, ja. Aber selbst wenn ich es nicht ins Fitnessstudio schaffe, in meiner Wohnung gibt es Sportgeräte. Home Trainer. Sie sind da. Das Problem ist, wenn ich sie nicht benutze, dann wird weder mein Körper fitter, noch mein Kopf und Geist wacher. Versteht ihr, was ich meine? Das, was da ist, muss man auch ergreifen und benutzen, sonst bringt es einem nichts. Und mit all dem, was Jesus uns durch den Glauben zur Verfügung gestellt hat, ist es ein bisschen ähnlich. Also in Epheser 1, im ersten Vers ist erstmal die Klarstellung, für wen gilt das, was jetzt alles kommt. Und da steht ganz einfach, es gilt für alle, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind. Also nicht die super Erfolge hatten und, nein. Für alle die, die an Jesus glauben und dadurch dann ganz zu Gott gehören. Und geht dann direkt weiter in Vers 3 mit der Zusage und aufgegriffen in Vers 13, dass er uns mit seinem Heiligen Geist beschenken will. Er hat uns sein Siegel aufgedrückt, als er uns den Heiligen Geist schenkte. Und ein Siegel, das ist etwas, was man für ganz besondere, wichtige, wertvolle Dokumente nimmt. Geburtsurkunden, Eheurkunden zum Beispiel. Und er will uns in seine himmlische Welt aufnehmen. Durch Christus hat er uns Zugang zu seiner himmlischen Welt ermöglicht. Und zwar war das sein Plan von Anfang an. Und auch daran dürfen wir denken, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Das war schon Gottes Plan vor Beginn der Welt, dass wir da durch ihn, durch Jesu Tat, zu ihm gehören dürfen, in seiner Gegenwart leben dürfen und befreit von aller Sünde und Schuld sein können. Das heißt, in eine ganz neue Lebensqualität aufsteigen. Und das alles allein durch Gnade. Dieses unverdiente Geschenk, was Jesus uns übermittelt hat, als er am Kreuz sein Blut für uns vergossen hat. Das ist also schon, finde ich, ein sehr, sehr riesiges Geschenkpaket. Aber darüber hinaus gibt es noch viel mehr. Einen Vers weiter, in Vers 8 steht, er will uns mit Weisheit füllen, durch den Heiligen Geist möglich, und uns seinen Willen erkennen lassen. Und das hat mich sehr, sehr tief beeindruckt, als ich das erste Mal so halbwegs erkannt oder als es mir bewusst geworden ist. Denn sein Plan ist für diese Welt hier eigentlich verborgen, Aber er bietet uns durch seinen Geist Weisheit und Einblick in seinen Plan, so dass wir auch bitten dürfen und sollen und erwarten können, dass er uns, finde ich eine zauberhafte Formulierung, die Augen unseres Herzens erleuchtet. Warum? Na, damit wir erkennen, was unsere Hoffnung ist, aber auch, was unsere Berufung ist und welches unvorstellbar reiche Erbe er uns damit übergeben hat. Denn weil wir zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. Und der Heilige Geist, damit hat Gott uns den ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe schon gegeben. Und dieser Geist verbirgt sich dafür, dass wir das vollständige Erbe kriegen, die vollkommene Erlösung. Und darin gibt es auch verschiedene wichtige Aufträge. Die Predigt von Pastor Ebi neulich zum Beispiel ist genau aus dieser Verskombination. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Das ist also mehr als anspruchsvoll. Also etwas, was wir menschlich irgendwie nicht hinkriegen. Aber diese neue Identität, die Jesus uns geben möchte, die macht es uns möglich. Denn da, wo Gott beruft, befähigt er auch. Und wenn wir zulassen, dass er sich sozusagen in uns breit macht, also dass wir aus seiner und nicht nur aus unserer Kraft und Weisheit schöpfen können, dann ist es möglich. Und danke für die tollen Zeugnisse, die das heute vor dem Gottesdienstbeginn bereits, vor dem Predigtbeginn bereits bestätigt haben. Wenn sich seine Liebe in uns breit macht, können wir auch von seiner Kraft profitieren. In Vers 19, Epheser 1 ist: Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Das ist die gleiche Kraft, mit der er Jesus auch von den Toten auferweckt hat. Also das ist weit mehr als das, was man sich im besten Fitnessstudio aneignen kann. Und manchmal, denke ich, ist das gut, wenn man das auch laut in den Raum betet. Für sich. Das ist eine klare Ansage an mein Inneres, nämlich wenn es verzagt ist und vor sich hinschwächelt. Und es ist auch eine Ansage in die geistliche Welt. Wir sollen erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns wirken will. Naja, und am Ende von Epheser 1 ist eine schöne Zusage für uns als Gemeinde, ganz besonders auch für uns in der Leitung der Gemeinde. Da steht nämlich: Wir haben den absolut genialsten, besten Chef überhaupt, ganz oben. Vers 22, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Also so viel zu Epheser 1. Und weil es diese Sachen darin, die Paulus durchdenkt und mitteilt, so wichtig sind, greift er vieles nochmal wieder auf. In Kapitel 2 und 3 und erweitert es auch. Aber ich möchte einen Vers aus Epheser 3, wo Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus, möchte ich mich eins machen mit seinem Gebet für uns alle hier in dieser Gemeinde. Epheser 3, die Verse 17 bis 19. Mein Gebet ist es, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß, Höhe, Breite, Länge, Tiefe seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz erfassen können. Denn dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Was für ein schönes Gebet. Reichtum des Lebens. Reichtum ist das Gegenteil von Mangel. Und wie sich Mangel anfühlt, muss ich, glaube ich, keinem erklären. Jeder hat das auf seine Weise in irgendeinem Bereich schon erlebt. Und Reichtum ist halt genau das Gegenteil. Ne, wie viele Kinder oder auch Erwachsene leiden darunter, dass sie wenig geliebt wurden. Und gar nicht unbedingt, weil die Eltern jetzt bösartig sind oder so, sondern ne, die, die keine Liebe bekommen haben, können das auch super schlecht weitergeben. Und. Und Jesus bietet ein Reichtum an Liebe. Das bewirkt Geborgenheit, Zufriedenheit, Glücklichsein und inneren Frieden. Viele, denke ich, haben schon mal vor innerem Aufgewühltsein nicht schlafen können und wissen, wie kostbar es dann ist, wenn man innerlich zur Ruhe kommen kann. Und Jesus will unser Friedefürst sein, Jesaja 9, 5. Und Reichtum an allem Guten, um das mal kürzer zu fassen. Jesus selbst hat gesagt, er bringt uns Leben im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Und von Gott kommt nur Gutes. Dieser Überfluss wird also nur Gutes bedeuten. Jakobus 1, 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Der ganze andere Schrott kommt nicht von ihm. Also an dies und noch an viel mehr dürfen wir, wenn wir zum Abendmahl gehen, denken. Für mich ist das eine Dimension, die mich sprachlos macht. Insbesondere das, was dann noch obendrauf kommt oder dazu kommt, was ich ja quasi als krönenden Abschluss jetzt in der Predigt nehmen möchte. Wir dürfen Jesu Freunde sein. Also nicht das zwischen Schöpfer und Schöpfung, wo man vielleicht sagen kann, ist so ähnlich wie Töpfer und getöpfertes Gefäß, sondern richtig enge Freunde, wer das mal erlebt hat, wie die zu einem stehen, wenn alles rundum nicht mehr geht, das ist mehr als Gold wert. Und Jesus hat uns vor Gott heilig gemacht. Einen Status, den wir als Mensch nicht erreichen können. In seinen Augen sind wir heilig und makellos. Kolosser 1, Vers 21 und 22. Darin seid auch ihr eingeschlossen, also auch wir, auch ich eingeschlossen, obwohl ich früher so weit von Gott entfernt war. Ihr wart seine Feinde, wir waren seine Feinde, und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Spätestens diese Dimension sprengt auf jeden Fall das, was ich mir so vorstellen kann. Und ich freue mich, wenn ich mehr und mehr davon erfassen darf. Denn dazu gehört ja auch, es ist vielleicht das, was viele andere ziemlich zuerst gesagt hätten, Jesus ist mein Bruder. Denn dank ihm bin ich Gottes Kind. Wir haben also den gleichen Vater. Galater 3, 26, denn ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Und Hebräer 2, 11, so haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Und deshalb schämt Jesus sich nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm. Es ist also unsere Entscheidung, ob wir zu ihm kommen und in ihm bleiben. Von seiner Seite aus, er ist absolut treu. Da wird dieser neue Bund auf jeden Fall erhalten bleiben. Und Gott will uns all diese Anteile seines kostbaren Erbes und auch ein bisschen geheimnisvollen Erbes voll zur Verfügung stellen. Und es ist wie im echten, also im irdischen Leben. Ein Erbe kann man annehmen oder ausschlagen. Vielleicht denkst du jetzt, boah, ist die unverschämt, dass sie mir unterstellt, ich könnte das ausschlagen. Wenn wir es angenommen haben, hey, alles super. Aber vielleicht ist in dieser Dimension doch noch mehr drin als das, was du bisher erlebt hast. Diese Autorität, diesen Sieg, den Gott uns zur Verfügung gestellt hat durch Jesus, ist so groß und so vielfältig. Und im vollen Umfang erleben wir es eben nur, wenn wir es auch ergreifen und für uns im Gebet in Anspruch nehmen. Und immer Stück für Stück, je nach Erkenntnisstand. Ich glaube, das Volle auf einmal, also würde zumindest mich komplett überfordern. Sandra, magst du bitte die Zusammenfassung einblenden? Ich weiß, es war quasi ein Bibeljogging, es sind sehr viele Schlagwörter, aber wenn nur drei hängen bleiben, einfach sich zu vergegenwärtigen, es ist so unendlich viel, was er uns zur Verfügung stellen möchte, und zwar ausschließlich etwas, was uns gut tut. Ne, die Sportgeräte haben auch noch einen anderen Vergleich, so ähnlich, wenn man einen 20-Euro-Schein, neulich habe ich das von meiner Kollegin bekommen, hatte ich ihr geliehen, war hektisch, also schnell, zack, ab in die Hosentasche, bei Männern vielleicht eher Hosentasche, bei Frauen, wenn es ganz dumm läuft, ab in die tiefste Tiefe der Handtasche, da findest du nie mehr was wieder. Also hast du den Schein in deiner Tasche, und dann stand ich an der Kasse und dachte, oh, Portemonnaie zu Hause, keine Karte dabei, ich kann nicht bezahlen, weil ich den Schein vergessen hatte, der da in den tiefen Tiefen lag. Auch dieser 20-Euro-Schein bringt mir nur was, wenn ich ihn bewusst auf dem Schirm habe und dann, wenn ich ihn einsetzen kann, in die Hand nehme und in diesem Fall zur Kasse gebe. Und so wünsche ich uns sehr, dass wir das, was Gott für uns bereithält, immer mehr ergreifen, immer mehr von dir, Herr. Amen.